Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Frauen in Führungspositionen. Wie es gerade aussieht, hat die CDU in Zukunft da weniger zu bieten. Derzeit machen die Männer das Rennen unter sich aus. Aber woanders, da hegt und pflegt man sie mit Bedacht, die Führungsfrauen. Wir starten heute eine Serie über sie. Und außerdem haben wir einen Schwerpunkt zu Beginn der Fastenzeit, Digital Detox. Smartphone-Abstinenz, digitales Fasten wird als Wundermittel für gestresste Menschen gehandelt. Ich bin Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei sind. Noch nie haben sich so viele Erwerbstätige krank gemeldet wie 2018. Die Fehlzeiten sind auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das hat die Techniker Krankenkasse in ihrem jüngsten Gesundheitsreport geschrieben. Auffällig dabei ist, vor allem die psychisch bedingten Fehlzeiten nehmen zu. Viele vermuten, dass es daran liegt, dass viele Menschen ständig und überall erreichbar sein müssen und somit die Arbeitszeit weit in den Abend und in das Wochenende hinein diffundiert. Aber erwarten das die Unternehmen tatsächlich oder wird hier auch allmählich umgesteuert? Daniela Remus.
Rund 3/4 aller Berufstätigen ist in Deutschland auch im Urlaub für den Arbeitgeber erreichbar, so das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Auch Coco arbeitet so, eine junge Frau aus dem IT-Bereich, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören möchte.
Zum Teil beantworte ich aber auch in meiner Freizeit, an den Wochenenden, lange nach Feierabend, spät in der Nacht oder im Urlaub eben E-Mails oder gehe ans Telefon, auch wenn ich weiß, dass das ein Arbeitsanruf ist. Antworte Kollegen oder vor allem eben auch meinem Chef.
Denn ihr Chef arbeitet rund um die Uhr. Ob spätabends, frühmorgens oder am Wochenende, E-Mails mit Nachfragen, Arbeitsaufträgen oder Ideen kommen permanent und setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck, schnell zu antworten. Jahrelang wurde diese Unternehmenskultur von vielen als kreativ, flexibel und sogar produktivitätssteigernd angesehen, vor allem in der IT-Branche. Das scheint sich jetzt zu ändern. Immer mehr Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um die Mitarbeiter in ihrer Freizeit zu schützen. Ein Vorreiter auf dem Gebiet ist die Thomas Krenn AG, ein bayerisches Unternehmen, das IT-Hardware entwickelt.
Wir haben das schon vor einigen Jahren angefangen, dass wir im Speziellen die E-Mails abends abgeschaltet haben. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt war es 19 Uhr rigoros. Bis nächsten Tag, ich glaube noch 6 Uhr, 6.30 Uhr, konnte man weder E-Mails empfangen noch senden. Und am Wochenende war es natürlich auch komplett strikt ausgeschaltet.
Erklärt Christoph Meyer, der Vorstand des Unternehmens. Anfänglich waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber gar nicht glücklich mit dieser neuen Regelung, erinnert er sich, weil viele das Gefühl hatten, sie seien besonders engagiert, wenn sie rund um die Uhr erreichbar wären.
Das haben wir uns vor einigen Jahren überlegt, weil wir mitgekriegt haben, dass es irgendwie so Überhand genommen hat, dass man sich gegenseitig um möglichst später Zeit E-Mails schickt, um zu zeigen oder zu beweisen, wie lange das man auch arbeitet.
Die Techniker-Krankenkasse TK finanziert nicht nur regelmäßig Studien zur Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung, sondern engagiert sich auch für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Thema digitale Enthaltsamkeit ist dabei ausgesprochen wichtig, erklärt Karen Walkenhorst, Vorstandsmitglied bei der TK.
Wir haben bei der Technikerkrankenkasse keine besonderen Regelungen, dass wir sagen, grundsätzlich Verbot oder ein Freitag werden keine Mails geschrieben und so weiter. Weil ich glaube, das ist keine Frage von Regeln, sondern das ist eine Frage der Haltung und der Kultur. Also wir haben keinerlei Erwartung, dass unsere Mitarbeitenden abends, nachts erreichbar sind, dass sie am Wochenende ständig on sind und dass wir sie ständig erreichen können und sie eine Antwort geben.
Die Führungskräfte in den Unternehmen müssten mit gutem Beispiel vorangehen, Freizeit und Arbeit strikt trennen. Nur dann entstehe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Druck, in ihrer Freizeit zu arbeiten oder sich dadurch als besonders fleißig präsentieren zu wollen. Die Trennung von Freizeit und Arbeit ist auch beim Autohersteller BMW mittlerweile selbstverständlich, sagt Pressesprecherin Martina Hatzel.
Wir haben tatsächlich ein Recht auf Nichterreichbarkeit, aber das ist nicht auf bestimmte Uhrzeiten festgelegt, sondern ist individuell festzulegen zwischen dem Mitarbeiter und seiner jeweiligen Führungskraft.
Denn die Anforderungen, wann jemand arbeitet, ob von zu Hause oder im Büro, seien von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz sehr verschieden. Deshalb setze BMW auf die Unternehmenskultur der digitalen Enthaltsamkeit, nicht auf rigide Sperrzeiten für Dienstmails oder Jobtelefonate.
Ja, die Kultur der digitalen Enthaltsamkeit, Digital Detox, wie es auch so schön heißt, ist ja hoch im Kurs. Einfach mal ein paar Minuten, Stunden oder gar Tage Handy und Tablet beiseite legen und was Analoges tun. Inzwischen fällt das vielen mindestens genauso schwer, wie in der Fastenzeit auf Zucker zu verzichten. Wir wollen deshalb nochmal genauer wissen, kann Digital Detox auch funktionieren, wenn man nicht im Urlaub auf einer einsamen Insel ist, sondern arbeitet. Wir sprechen darüber mit Christian Schmidt-Konz, Professor für internationale Betriebswirtschaftslehre an der Munich Business School. Guten Tag, Herr Schmidt-Konz.
Guten Tag.
Herr Schmidt-Konz, wir haben Sie eingeladen, weil Sie zusammen mit Ihrer Kollegin Patricia Kraft das Buch Digital Detox im Arbeitsleben geschrieben haben. Welche Regelungen haben Sie sich selbst verordnet, damit Sie nicht ständig von digitalen Medien abgelenkt werden?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage natürlich. Und zum Beispiel versuchen wir, E-Mails nur zu bestimmten Zeiten abzurufen. Für mich selbst habe ich gerade ganz frisch für dieses Jahr überlegt, vormittags zum Beispiel keine E-Mails abzurufen, um nicht abgelenkt zu werden und fokussiert arbeiten zu können.
Haben Sie nicht das Gefühl, was zu verpassen?
Also wenn ich etwas verpassen würde, wenn ich wirklich etwas ganz Dringendes verpassen würde, was an diesem Vormittag bearbeitet oder gelöst werden muss und ich melde mich wirklich nicht, dann würde ich davon ausgehen, dass ich angerufen werde. Aber das ist bislang noch nicht vorgekommen.
Ich habe mich gefragt, ob das Problem wirklich der dienstliche, berufliche Gebrauch von Internet und Streaming und Bildschirmen aller Art ist. Ist nicht das Hauptproblem der private Gebrauch? Dienstlich sind es doch fast nur Mails und so ein bisschen Surfen im Netz. Meistens beschäftigen wir uns doch freiwillig mit den Geräten. Da zwingt uns ja kein Arbeitgeber zu.
Das stimmt. Also einerseits zwingt uns ein Arbeitgeber möglicherweise auch nicht unbedingt dazu, im privaten Leben, also nach Feierabend und am Wochenende oder gar im Urlaub zum Beispiel, sich dann doch mit beruflichen E-Mails rumzuschlagen und vielleicht doch mal nachzuschauen, ob irgendwas Wichtiges wäre. Auf der anderen Seite kommt das die private Nutzung des Smartphones und der Social Media und der Nachrichtenkanäle und so weiter, kann schon ein bisschen ins Berufsleben natürlich hinein, in den Berufsalltag hineindrängen, sodass man immer mal wieder zwischendrin doch guckt, ob man wieder ein Like bekommen hat für den Post vom Wochenende oder eben sich über die Nachrichten auf dem Laufenden hält. Das lenkt natürlich auch von der Arbeit ab.
Also dieses permanente mediale Grundrauschen, das ist auch teilweise privat verursacht durch unser eigenes Gefühl, was zu verpassen. Wir haben das im Beitrag gehört und Sie haben es gerade angeschnitten. Viele Unternehmen sagen, es ist uns zunehmend wichtig, dass keiner mehr abends Mails liest oder beantwortet. Digitales Abschalten nach Dienstschluss. Wie weit ist das verbreitet?
Ja, das hört man und da gibt es Einzelfälle, würde ich sagen, wo das tatsächlich technisch dann auch umgesetzt wird. Das heißt, die Server keine E-Mails weiterleiten nach Feierabend. In kleineren Unternehmen ist es im Zweifel eine Frage der Unternehmenskultur. Auch in großen Unternehmen natürlich ist es im Zweifel auch eine Frage des individuellen Arbeitsverhältnisses zwischen dem Vorgesetzten und einem selbst. Und dass man da auch informelle Abstimmungen einfach hat, dass auch der Vorgesetzte weiß, dass er die Freiräume dem Mitarbeiter geben muss. Ich denke, wie gesagt, das ist natürlich eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Aber letztendlich ist es das Bewusstsein der einzelnen Menschen dafür, sich selbst eine Lösung zu schaffen. Und das würde dann vielleicht zu einer noch größeren Verbreitung der Idee des Digital Detox oder der Digital Breaks zumindest führen.
Sie sagen ja schon Digital Breaks, denn für mich hört sich Digital Detox immer so nach Totalentzug an, nach einer kompletten Fastenzeit, in der wir 3 Wochen irgendwie nach Ägypten verschwinden und das Handy zu Hause lassen. Aber dieser Totalentzug, der funktioniert ja vielleicht bei Zucker, aber eigentlich nicht bei Medien. Wir müssen arbeiten, wir müssen ins Netz, wir müssen Sachen nachschauen. Wie lernen wir diesen etwas achtsameren Umgang mit den digitalen Medien?
Ja, also erstmal glaube ich, dass es durchaus Berufe gibt, wo eben man tatsächlich gar nicht so oft das Handy oder digitale Medien braucht, weil man nicht recherchiert oder nicht am Computer arbeitet. Also ein Gärtner, stelle ich mir zumindest vor, ist mit seinen Pflanzen beschäftigt im Wesentlichen und sitzt nicht am Computer und ist dadurch möglicherweise dann abgelenkt. Natürlich das Handy in der Hosentasche könnte ihn ablenken von seiner Tätigkeit. Oder wir hier, wenn wir unterrichten, dann können wir das uns eben auch nicht erlauben, hier abgelenkt zu sein. Die Frage des Digital Breaks ist etwas, was wir in unserer Arbeitsumgebung, in der klassischen Arbeitsumgebung, vielleicht mal einen Tag lang als Experiment umsetzen können, um zu sehen, wo greifen die Medien wirklich in unser Leben rein, die digitalen Endgeräte. Ansonsten scheint es eher unrealistisch.
Für jemanden, der jetzt Lust bekommen hat, so eine digitale Fastenzeit oder eine digitale Pause einzulegen, können Sie uns ganz kurz nochmal Ihre drei Top-Tipps geben, was Sie raten würden?
Okay, also das Allerwichtigste, denke ich, ist wirklich an allen digitalen Endgeräten alle Alarmdinge abzuschalten, jegliches Blinken, das startet, wenn eine Nachricht reinkommt oder ähnliches, um sich da nicht in Verführung zu bringen. Dann denke ich, kleine Übungen einfach zu machen, sich ganz bewusst mal tagsüber dafür zu entscheiden, jetzt nicht aufs Handy zu schauen, bewusst das Handy abzuschalten, beziehungsweise in der Tasche zu lassen. Ja, und als Drittes vielleicht doch mal ein größeres Experiment zu starten und tatsächlich mal an einem Wochenendtag ganz bewusst sich gegen die Nutzung von digitalen Endgeräten zu entscheiden, vielleicht zum Telefon zu greifen, ganz bewusst in die Natur zu gehen und dann versuchen zu spüren, was das mit einem macht und vielleicht für das analoge Leben, sage ich mal, zu entscheiden.
Christian Schmidt-Konz, Professor in München, hat ein Buch über Digital Detox im Arbeitsleben geschrieben. Danke, Herr Schmidt-Konz.
Vielen Dank auch.
Und jetzt gibt es hier gleich unsere neue Serie.
Nur mit Quote oder was? Wie gelangen Frauen in Führungspositionen?
Es ist ja nicht ohne Ironie, dass ausgerechnet im ehemaligen Staatsratsgebäude der SED in Berlin-Mitte heute eine private Business School sitzt, eine Business-Schule. Also dort, wo einst das Herz des Sozialismus schlug, da werden jetzt Führungskräfte für den real existierenden Kapitalismus ausgebildet. Im Sozialismus führten vor allem alte Männer. Die Business School ESMT in Berlin-Mitte aber coacht besonders Studentinnen, damit sie führen lernen. Stefanie Gebert hat sich die Schule für uns angesehen.
Ein weiß getünchter, lichtdurchfluteter Raum mit hohen Decken. Im Halbrund sitzen an diesem Nachmittag Studierende aus verschiedenen Teilen der Welt vor ihren aufgeklappten Laptops. Diskutiert wird auf Englisch mit dem Dozenten, der mit Headset vor einem Smartboard steht. Thema: profitable Wachstumsstrategien. Wer hier sitzt, will eine Karriere im Management und hat je nach Studiengang schon einige Berufserfahrung im Bereich. Insgesamt stehen den Studierenden drei Ausbildungswege im Bereich Business an der European School of Management and Technology, kurz ESMT, offen. Allesamt teure Studiengänge, bis zu 50.000 Euro verlangt die private Schule. Deshalb gibt es bereits Stipendienprogramme und seit einigen Jahren auch spezielle Förderung für Frauen, erklärt Stefanie Kluth, Leiterin des Zulassungsbüros an der ESMT.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Frauen weniger Geld haben, vielleicht geringere Einkommen, Ersparnisse sind so nicht da oder möchten die vielleicht dann auch in was anderem investieren. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass Frauen dadurch, dass sie Kinder bekommen, vielleicht auch in der Rolle sind, dass sie eher auch dazu neigen, sich eine längere Auszeit zu nehmen oder vielleicht auch, dass sie dann eher in Teilzeit gehen und so weiter.
Frauen, die einen anspruchsvollen Test bestanden haben, werden in die finanzielle Förderung aufgenommen. Das heißt, ihnen wird ein Teil der Studiengebühren erlassen. Viele bekommen auch Unterstützung durch ihre Unternehmen oder, wie Nina Walter, nehmen einen Privatkredit auf. Die 33-jährige Britin hat im vergangenen April den Executive MBA an der Berliner Schule abgeschlossen.
Ohne Stipendium könnte ich das nicht machen, absolut nicht. Natürlich ist ein MBA teuer, aber ja, ohne Hilfe würde es sehr schwierig sein.
Ziel der Frauenstipendien an der ESMT sei es, erzählt Stefanie Kluth aus dem Zulassungsbüro weiter, an der Schule den Anteil der weiblichen Studierenden zu erhöhen. Denn die werden zunehmend von Firmen nachgefragt zu ihrer Erfahrung. Stichwort Diversität. Schon bei der Auswahl der Studierenden achtet sie deshalb darauf, welches Profil die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen.
Wenn ich jetzt nur eine Art von Student hätte, vielleicht nur Ingenieure, die vielleicht alle so im Schnitt 5 bis 6 Jahre Berufserfahrung haben und Projekte gemacht haben und das alles nur Männer sind, ist es sicherlich schön für die, dass sie dann Austausch haben und eine Gemeinsamkeit empfinden können. Aber das Interessantere lernt man doch eigentlich gerade von einer Person, die anders ist.
Gerade in konservativen Unternehmen sei dieser Diversitätsgedanke allerdings noch nicht angekommen, berichtet Andreas Bernhardt, Dozent und Chefcoach an der ESMT. Deshalb würden sich Frauen in Führungspositionen auch häufig anderen Herausforderungen stellen müssen als Männer. Es geht zum Beispiel um Durchsetzungsvermögen.
Wenn Sie ein reines Männerteam übernehmen in einem sehr männlich geprägten Unternehmen, dass oftmals die Teams einen bestimmten Führungsstil gewohnt sind und Frauen nicht notwendigerweise diese ursprüngliche Führungskultur kopieren, sondern ein anderes Herangehen haben. Oftmals auch mehr über Fragen führen, was eine sehr effektive Form des Führens ist, was aber in einer sehr stark männlich geprägten Kultur manchmal als Schwäche ausgelegt werden kann.
Hier gelte es, so Bernhardt weiter, die künftigen Managerinnen in ihrem Führungsstil zu bestärken, ihnen Mittel an die Hand zu geben, sich trotzdem durchzusetzen und das Vertrauen von Kollegen und Mitarbeitern zu gewinnen. Das Handwerkszeug dafür bekommen Frauen an der ESMT seit diesem Jahr in speziellen Coachings. Hier lernen sie außerdem, selbstbewusster mit eigenen Stärken und Schwächen umzugehen und sich auf Stellen zu bewerben, auch wenn sie nicht alle gewünschten Kriterien schon erfüllen.
Ein klassisches Muster, was ich sehr häufig sehe, ist, dass Frauen erst versuchen, die Kompetenzen aufzubauen, um dann, wenn sie 100% fertig sind, die Rolle zu übernehmen. Männer sind dort mutiger und sagen schon bei 50%, ich würde gerne diese Stelle haben, es ist eine Herausforderung, ich glaube, ich werde erfolgreich sein. Da können Frauen in der Tat sich weiterentwickeln.
Auch beim Thema Netzwerken sollten Frauen mutiger sein, berichtet Bernhardt aus Erfahrung. Er bestärke Studierende vor allem, strategische Kontakte in höhere Führungsebenen aufzunehmen, die für die eigene Karriere sinnvoll sein können. Der Berater für Führungskräfte glaubt fest daran, dass die Führungsetagen großer Firmen eines Tages weiblicher sein werden.
Insbesondere dann, wenn diejenigen, die im Unternehmen Entscheidungen treffen, in die Forschung schauen, dass mehr Diversität definitiv bessere Unternehmenserfolge beschert. Es geht um die Unterschiedlichkeit im Denken, es geht um die Vielfalt der Ideengenerierung und die Vielfalt der Kompetenzen, die wir flexibel zusammenbringen.
Pessimistisch bleibt Andreas Bernhardt allerdings, wenn es um die Frage geht, wie schnell diese Erkenntnis sich bei den meist männlichen Vorständen der Unternehmen durchsetzen wird.
23 Schulen in Bottrop und Gelsenkirchen dürfen sich Schule der Zukunft nennen. Sie wurden heute vom Umwelt- und Schulministerium in Nordrhein-Westfalen für ihr Engagement ausgezeichnet. Viele der Schulen haben sich für Umweltschutz stark gemacht. Eine, der eher das soziale Miteinander am Herzen liegt, ist das Max-Planck-Gymnasium in Gelsenkirchen. Die Schule setzt sich sehr dafür ein, dass Zuwanderer sich an ihr wohlfühlen. Solberg Bader hat sich angeschaut, was die Schule richtig macht.
Ich bin sehr dankbar, in dieser Schule zu sein, weil diese Schule akzeptiert mich als ein Flüchtling hier. Ich kann hier lernen und mit Menschen kommunizieren und das ist alles sehr nett und sehr toll.
Am Anfang ist natürlich sehr schwer. Man hat gar keine Freunde, man spricht auch kein Deutsch. Deswegen haben wir angefangen, auf Englisch zu sprechen und dann haben wir langsam Deutsch gelernt.
Milad und seine Schwester Jagana haben ein schwieriges Leben hinter sich. Vor 4 Jahren sind sie alleine mit ihrer Mutter aus Afghanistan geflüchtet. In Gelsenkirchen mussten sie ganz neu anfangen. Das Max-Planck-Gymnasium, das sie seit 3 Jahren besuchen, hat ihnen dabei geholfen. Jedes Jahr nimmt die Schule 20 Flüchtlinge auf. Ziel ist, alle erfolgreich zu integrieren, trotz großer Leistungsunterschiede, sagt Deutschlehrer Branko Rosic.
Da haben sie den 15-jährigen Analphabeten aus Bulgarien und links neben ihnen sitzt da ein afghanisches Kind, was 3 Sprachen fließend spricht und total wissbegierig und sehr, sehr intelligent ist, ja.
In einer internationalen Förderklasse lernen alle Schüler zunächst 2 Jahre lang intensiv die deutsche Sprache. Wer gut mitkommt, wird danach in eine Regelklasse integriert. Lernschwächere Kinder können in ihrem eigenen Lerntempo gefördert werden. Denn die Lehrer sind immer zu zweit in der Klasse und können sich so um jeden Einzelnen kümmern.
Nachhaltige Bildung verstehen wir so, dass wir alle Kinder, die zu uns kommen, ab dem ersten Tag, dass wir die versuchen, da abzuholen, wo sie stehen. Und ab dem ersten Tag im Prinzip wirklich die bestmöglichste Förderung geben, die wir geben können.
Doch die Förderung gelinge nur, wenn jeder so akzeptiert wird, wie er ist und die neuen Schüler Deutschland auch als neue Heimat wahrnehmen, meint Branko Rosic.
Ich versuche, ihnen die Angst vor diesem Neuen zu nehmen. Erstmal durch die Atmosphäre, die wir in der Schule schaffen. Die ersten Monate nutzen wir dafür, um denen zu zeigen, dass es völlig egal ist, woher man kommt, welche Hautfarbe, welche, was weiß ich, Religion, sexuelle Orientierung. Eines der besten Beispiele ist, da gab es zwei Freunde. Der eine ist Türke, der andere Kurde. Also politischer könnten sie weiter gar nicht auseinander sein. Und die sind jetzt beste Freunde, gehen zusammen durchs Leben. Wir haben so lange auf beide Familien eingeredet, bis sie gesagt haben, na gut, wir vertrauen ihnen da. Und das ist schön zu sehen, dass dann diese politischen Schluchten beiseite geschafft werden. Ja.
Auch sozial versuchen die Lehrer, die Schüler gut zu vernetzen. Sie gehen mit ihnen in die Bücherei, einkaufen oder stellen Kontakte zu Sportvereinen her. Bei Milat hat das gut geklappt. Er ist inzwischen begeisterter Basketballspieler und hat Freunde gefunden.
Mein Lehrer, die sind super nett, freundlich. Die haben alles versucht, damit wir alles lernen. Die haben uns gezeigt, du kannst Freunde haben. Das ist nicht wie in Afghanistan.
Auch seine 15-jährige Schwester Jagana hat durch die Unterstützung der Lehrer gelernt, mit Vorurteilen klarzukommen.
Zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Bus reingehe, die sagen, oh, Flüchtling. Obwohl, wir sind hier geflüchtet, weil wir einen Grund haben. Und das tut weh, wenn die das sagen, weil ich bin nicht ohne Grund hier gekommen. Mein Land, ich vermisse das da. Ich vermisse alles da. Am Anfang war es echt schlimm, echt schwierig. Aber dann später, mit der Zeit, hat sich alles verbessert.
Jagana und ihr Bruder sind auf einem guten Weg. Sie haben große Chancen, Abitur zu machen. Auch wenn das längst nicht jeder schafft und auf eine Real- oder Hauptschule wechseln muss. Branko Rosic will jedem am Max-Planck-Gymnasium gleiche Chancen bieten.
Das Ziel ist es, alle Kinder nach 2 Jahren so reif zu haben, dass sie in eine Regelklasse integriert werden können, in welcher Schule auch immer. Und das wäre schon ein großer Erfolg für uns.
Die Klausuren sind weg. Weil ihre Klausuren spurlos verschwunden sind, müssen rund 250 Studierende in Siegen eine Prüfung nochmal ablegen. Die Klausur im Fach Soziale Arbeit sei nie bei der Person angekommen, die sie korrigieren sollte. Am 19. März dürfen, müssen, sollen die Studierenden das Ganze wieder neu schreiben. Die Uni Siegen hat sich entschuldigt. Sören Brinkmann stellt gleich in Corso Kunst und Pop nicht nur die neuen Filme der Woche vor, er spricht auch mit dem Regisseur John Seidler über dessen Film Das Wunder von Taipeh. Das war's von Campus und Karriere, heute mit Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.